Moin, liebe Gemeinde. In weniger als 3 Wochen werden Jana und ich keine Kölner mehr sein. Und ich merke, so langsam werde ich richtig wehmütig. Besonders bewusst wird mir das, wenn ich abends noch mal raus vor die Tür gehe mit unserem Hund Benny, um am Rhein spazieren zu gehen. Der Sonnenuntergang hinter der Mülheimer Brücke, die Lichter der Stadt, der Blick auf den beleuchteten Dom, all das werde ich vermissen. Und bei aller Vorfreude auf unsere neue Aufgabe merke ich immer mehr, dass wir auch zwangsläufig etwas dafür zurücklassen müssen und dass wir etwas verlieren werden. Unter anderem eben diesen Anblick, aber noch viel mehr. Dabei ist der Ausblick in unserer neuen Heimat gar kein schlechter. Jana und ich werden auf einen Hügel am Stadtrand in Biberach ziehen. Und beim Hundespaziergang hat man da auch einen tollen Ausblick auf die Alpen in der Ferne und auf die beleuchtete Stadt im Tal. Der Unterschied ist nur, der Weg zu diesem Ausblick, der ist deutlich anstrengender. Man muss dafür eben nicht, wie hier, mal eben 6 Stufen locker zum Rhein runterhüpfen, sondern man muss auf sogenannte Hölzle. Ein Hügel hinauf, der gerade am Ende dann doch ordentlich steil wird. Ich als ungeübter Flachländer, ich fange da schon ordentlich an zu pumpen, wenn ich da oben ankomme. Aber dafür fühlt sich dann der erste Atemzug auf dem Berg auch besonders gut an. Der erste tiefe Atemzug oben auf einer Spitze, der ist intensiv. Man hat das Gefühl, die Luft ist hier frischer. Und wenn man den Blick so in die Weite streifen lässt, dann fühlt sich das nach Freiheit an. Denn genauso fühlen sich Bergmomente an. Und je höher der Berg ist, beziehungsweise der Hügel ist, umso tiefer und besser wird der erste Atemzug an der Spitze. Und umso freier fühlt man sich, wenn man diese Weite entdeckt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Allerdings bin ich nicht ganz schwindelfrei. Das heißt, je höher ich komme und je höher die Hügel und Berge werden, desto öfter taucht auch ein zweites Gefühl in mir auf. Das Gefühl von Unsicherheit und Unwohlsein. Auf dem Hölzle habe ich das noch nicht. Aber es gibt in Biberach und in der Gegend durchaus Orte, da ist eine Kante, ein kleiner Zaun und dann geht's erstmal richtig tief runter. Und egal wie stabil der Zaun ist an diesen Kanten, steigt bei mir die Nervosität in mir hoch. Und automatisch ploppt so dieser Gedanke auf, ja, wenn dieser Zaun jetzt nachgibt oder wenn ich jetzt den Halt verliere, ja, dann war's das. Denn wie gesagt, ganz schwindelfrei bin ich nicht. Das sind für mich auch typische Bergmomente. Und beides kennt auch die Bibel. Ich lese den Predigttext für heute noch einmal vor. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings, einige hatten noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Die besonderen Momente der Begegnung mit Gott haben in der Bibel relativ häufig auf Bergen stattgefunden. Genauso wie diese Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Jesus. Und das ist natürlich kein Zufall. Auf Bergen ist man ja schließlich rein geografisch schon dem Himmel ein bisschen näher. Und außerdem stehen Berge auch für diese Spannung zwischen unglaublicher Vorfreude und gleichzeitig diesem Gefühl von Überforderung, Unsicherheit und manchmal sogar Angst, die automatisch entsteht in einem, wenn man Gott in seiner ganzen machtvollen Erscheinung begegnet. Einfach weil Gott so anzuschauen, von Angesicht zu Angesicht, das ist wie so ein Blick in die Weite und Tiefe hinein. Und ich finde, unser Predigttext heute, der macht diese Spannung zwischen Euphorie und Furcht toll sichtbar. Das fängt schon mit der ersten Handlung der Jünger an. Gleich zu Beginn der Begegnung, fallen die Jünger vor Jesus auf die Knie. Und ich bin sicher, ihre Demutsgeste, die hängt nicht nur damit zusammen, dass dieser Jesus auf einmal sehr viel offensichtlich göttlicher ist, als er es in ihren bisherigen Begegnungen war und sie es gewohnt waren. Wenn man sich alte Kirchenmalereien zu dieser Szene anschaut, dann leuchtet Jesus immer so, als hätte man ihm zwei Halogenstrahler unter das Gewand gemogelt. Aber ich glaube, das ist nicht nur das Entscheidende, sondern ich glaube, es hängt vor allem damit zusammen, dass die Jünger durch die Begegnung mit Jesus, dem göttlichen Jesus, plötzlich ihre eigene Schwäche und eigene Begrenztheit fühlen. Sie spüren ihre Angst, die verdrängt war, ihren unterdrückten Schmerz. Diese grausame Kreuzigung vor wenigen Tagen, die hatte sie in die Flucht und in die Zerstreuung getrieben. Und tagelang haben sie gegen dieses Gefühl angekämpft und dem widerstanden, diese Verlassenheit, das Gefühl des Versagens und des Scheiterns einer großartigen Idee. Und sie ertrugen tagelang diese unmenschliche Entwürdigung und diesen elenden Ton des Mannes, den sie verehrt und geliebt hatten. Und nun stand auf einmal dieser Mann wieder vor ihnen. Sie sind auch viel zu sehr in diesem alten Gefühl verhaftet. Und auf einmal ist da wieder diese helle und sanftmütige Gestalt. Da ist wieder dieser Mann, der mit Worten so viel mehr bewegen und erreichen konnte, als die Mächtigen mit ihrer anmaßenden Gesten und ihrer Gewalt. Und die Jünger fallen auf die Knie, weil sie das nicht fassen können, dass es wahr ist, was sie da vor sich sehen. Sie haben das Gefühl, sie werden hier auf einmal in Höhen gehoben, von denen sie aus dem den Boden nicht mal mehr sehen können. Eine Höhe, die ihr Kopf einfach nicht verarbeiten kann. Aber wie auf Bergspitzen typisch ist eben nicht nur dieses Gefühl da, sondern da sind auch die Zweifel. Die lassen sich nämlich nicht einfach wegknien. Es bleibt eine Unsicherheit und es bleibt eine Überforderung im Wiedererkennen. Der Verstand, der lässt sich nicht ausschalten. Das selbstständige Nachdenken nicht ignorieren. Das kann doch gar nicht sein, der war doch tot. Und selbst wenn es wahr ist und wenn wir daran glauben, dann haben wir trotzdem Angst. Angst vor einer Enttäuschung. Und diese Angst, die versuchen sie mit ihren Zweifeln zu schützen. Was ist denn, wenn es nicht hält? Soll ich mich wirklich so weit vorwagen? Soll ich diesen Schritt wieder gehen? Oder trete ich doch lieber ein Stück zurück und klettere ich lieber ein Stück wieder nach unten, wo das Risiko kleiner ist, weg von der Kante. Denn es ist ja nun mal so, solange sie sich an die Wirklichkeit des Todes festhalten können, halten sie erstmal was in der Hand. Und diese Realität des Todes preiszugeben, die könnte sie auch ohnmächtig machen, die könnte sie machtlos machen, und die lässt ihnen vielleicht die Beine einknicken. Und weil Jesus genau dieses Gefühlschaos zwischen Euphorie und das Gefühl von Freiheit und Angst und dem Gefühl von Überforderung sieht, diese emotionale Überforderung auf der Spitze der Gottesbegegnung, schafft Jesus ihnen einen Zaun. Ihr fragt ich, ob ich es kann, drückt er aus und sagt, denn ich kann. Denn mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Jesus geht auf sie zu und sagt diese entscheidenden Worte. Er gibt den Verunsicherten einen Halt, ohne die Euphorischen die Freude über die Weite zu verbauen, indem er ihnen deutlich macht, egal ob oben auf dem Berg oder ganz unten im Tal. Leute, ich hab's in der Hand. Und das, finde ich, ist das Allertollste an diesem Text. Jesus macht hier Weite möglich, ohne dass da die Angst sein muss, in dieser Weite den Halt zu verlieren. Und gerade wenn ich daran denke, wie viele Christen immer noch von Angst dominiert sind, von Angst davor, den Rand zu übertreten, und von Christen, die teilweise die Zäune der Regel und Engführung so hochziehen, dass von der Weite und Freiheit kaum noch etwas übrig bleibt, unter diesen Aspekten finde ich diese Aussagen von Jesus gleich noch viel wichtiger. Denn Glaube soll dich auf Berge führen, auf denen du Freiheit und Leben spüren kannst. Und du musst dir diesen Ausblick nicht durch übergroße Warnschilder verbauen. Dieser Bibeltext sagt, genieße die Freiheit und vertrau darauf, dass Jesus' weiter Rahmen dich hält und beschützt. Bis jetzt habe ich von zwei Bergspitzengefühlen erzählt. Das Gefühl von Freiheit und das Gefühl von Überforderung. Es gibt allerdings noch so ein drittes Berggefühl. Wenn ich mal ganz oben stehe, dann kann das alles bei mir auch in etwas umschlagen, was mir etwas unangenehm ist. Nämlich Übermut und Allmachtsfantasien. So ein Titanic, ich bin der König der Weltgefühl oder so ein König der Löwen, all das, was das Sonnenlicht berührt, das wird einmal mir gehören, Haltung. Und unser Text, der hat in seiner langen Wirkungsgeschichte leider auch zu solchen Allmachtsfantasien geführt. Gerade die nachfolgenden Verse mit unserem Missionsbefehl. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Im Übermut, ganz oben auf dem Hügel zu stehen, haben viele Christinnen und vor allem Christen aus dem Missionsbefehl einen Beherrschbefehl herausgelesen. Sie haben aus der Tatsache, von Jesus auf die Spitze geholt zu werden, eine Überlegenheit herausgelesen gegenüber denen, die im Tal geblieben sind. Sie haben buchstäblich auf sie herabgesehen. Und aus Taufen wurde dann auf einmal ein Unterwasserdrücken und aus Lehren zu befolgen ein Zwingen zu befolgen. Und dieser Übermut, der entsteht auch heute noch bei Christen, wenn man zwei Dinge im Text übersieht. Das erste ist eigentlich total offensichtlich. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er sagte mir, nicht dir. Jesus gibt seinen Jüngern zwar den Auftrag zur Mission und er sagt an anderer Stelle auch, ich rüste euch mit allem aus, was ihr dafür braucht. Aber die Macht, die liegt bei ihm und die Macht dafür, die geht von ihm aus. Die Jünger und damit auch wir alle, wir sind in seinem Auftrag unterwegs. Aber er ist die Kraft, die dahinter steht und damit bestimmt er allein auch die Art und Weise, wie das alles passieren soll. Und die Art und Weise bestimmt er dadurch, wie er diesen Auftrag vorgelebt hat. Jesus ist nie mit Machtgehabe, mit Statusgehabe oder Druckmenschen begegnet, sondern Jesus hat sie mit Gottes Liebe erreicht. Er hat sie dadurch erreicht, dass sie ihr Leben ein Stück freier gemacht hat und dadurch, dass er ihr Leben leichter und besser gemacht hat. Einfach indem er ganz bei ihnen war und nicht von oben herab seinen Senf dazugegeben hat. Und da sind wir dann schon bei der zweiten, die Sache, die vor diesem menschlichen Übermut schützt. Und das ist die Tatsache, dass überhaupt nicht vorgesehen ist, dass die Jünger auf dem Berg bleiben. Gottesmomente, Bergmomente, die sind in der Bibel immer nur kurze Augenblicke, ein kurzes Jetzt. Es sind besondere Augenblicke, ja. Besondere Augenblicke, die eine tiefe Veränderung in einem hervorrufen und die eine ganz tiefe Kraft und Freiheit freisetzen können. Aber danach geht's bitte wieder zurück ins Tal zu den anderen. Und der Missionsbefehl, der ist da sehr, sehr klar. Geht hin zu den Menschen. Das ist die allererste und wichtigste Anweisung, die Jesus den Jüngern mitgibt. Geht zu den Menschen. Steigt wieder herab von eurem Berg. Nehmt das, was ihr oben an Freiheit erlebt und entdeckt habt, nehmt das mit. Denn ja, das geht. Dieses Gefühl, alles mal überblickt zu haben, dieses Gefühl der Freiheit an der Spitze, das prägt sich ganz tief in einem ein. Und das ist nicht sofort wieder weg, wenn ich den Hügel verlasse. Diese Begeisterung, die kann man mitnehmen und vor allem, die kann man teilen. Denn nichts anderes bedeutet der zweite Teil des Missionsbefehls. Macht zu Jüngerinnen und Jüngern. Wie macht man das denn zu Jüngern? Man macht nicht zu Jüngern durch lange Vorträge. Man macht nicht Jünger und Jüngerinnen dadurch, dass man die ganze Zeit ethische Begrenzung vorhält und schon gar nicht durch Zwang. Sondern man macht zu Jüngern dadurch, dass man einfach seine eigene Begeisterung und die eigene Veränderung, die man erlebt hat, anderen erlebbar macht. die man selbst aus seiner Gottesbegegnung zieht. Und dann macht es vor allem der Heilige Geist. Was das alles bedeutet und wie das genau so abläuft mit dem Kreuz, das kommt alles ein Stück später. Aber an allererster Stelle steht da die Begeisterung über die Freiheit und die Weite, die man in der Begegnung mit Jesus erleben kann. Und ja, es stimmt schon. Auf dem Berg ist es trotzdem schöner. Oben auf dem Hügel, da wirkt die Welt ein bisschen friedlicher. Und sie wirkt auch heiler, als sie in Wirklichkeit ist. Den Dreck und den Schmerz am Boden, den das Leben auch ausmacht, der ist da nicht unbedingt zu sehen. Und deswegen verstehe ich jeden, der den Weg nach unten, den Weg raus aus seinem heiligen Moment, aus seiner heiligen Welt nicht gehen möchte. So wie hier, das ja manchmal auch so ein schöner, kleiner, heiliger Moment sein kann, wenn wir uns hier im ersten Stockwerk treffen. Und ich verstehe es, wenn manche diesen heiligen Momenten auch hinterher weinen, statt den Blick zurück auf den Boden zu richten. Aber gerade für diese Situation macht Jesus im letzten Vers des Missionsbefehls dieses unglaublich große Versprechen. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus ist da, in den besonderen Bergmomenten, genauso wie in den Tälern des Alltages. Er ist auf dem Hölzen in Biberach genauso wie auf der Promenade am Rhein. Er sagt, seid gewiss. Was nichts anderes bedeutet als, ihr dürft euch ganz, ganz sicher sein. Ich bin da. Und ich wünsche euch, dass sich diese Zusage immer wieder ganz tief in euch verankert. Und dass diese Zusage euch so sehr begeistert, dass ihr von euren Bergen herabsteigt und Menschen begegnet. Genauso wie es Jesus im Missionsbefehl für uns vorgesehen hat. Amen.